Lieben, jeder von uns hat so einen Bereich, wo man sich richtig gut auskennt, wo du Spezialist bist. Man sagt, das ist die Kernkompetenz. Also da kann man mit dir drüber reden und du kannst mitreden. Der eine kennt sich aus im Gartenbereich. Da weißt du alles über Pflanzen und Sträucher. Der nächste vielleicht über Modelleisenbahn. Der dritte über die Fußball-Bundesliga, da könnte ich eher mitreden. Und der vierte vielleicht, wie man Autos knackt. Egal. Jeder hat eine Kernkompetenz, einen Bereich, wo man mitreden kann und wo man Spezialist ist. Und ich musste mich erst daran gewöhnen, dass wohl zu meiner Kernkompetenz das Scheitern gehört. Dass das der Bereich ist, wo ich mich auskenne. Das auf die Schnauze fallen. Das fühlt sich nicht so gut an, erst einmal. So habe ich das jedenfalls empfunden. Ich bin nach 15 Jahren als Pastor in einer Freikirche, bin ich, wenn man so will, krachend gescheitert. Damals, die Ärzte haben diagnostiziert, kombinierte Persönlichkeitsstörung, was immer das auch für eine Kombi sein mag, Alkoholabhängigkeit, depressive Reaktion. Der Kerl ist fertig, der kann da so nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich eine Umschulung bekommen von der Arbeitsagentur, weil ich in meinem Beruf gescheitert bin, nicht mehr arbeiten konnte. Wir sind dann als Familie in den Ruhrpott umgezogen und da gab es eine Kirche in der Nähe, die hatten von mir gelesen, gehört, die hatten meinen Lebenslauf mitbekommen und dann haben die bei mir angerufen und haben gesagt, Mensch, Herr Helfmann, wir machen da einen Gottesdienst zum Thema Scheitern. Und da dachten wir, Sie sind genau der Richtige, um darüber zu sprechen. Ja. Und ich fand es zunächst mal gar nicht so prickelnd, so angesprochen zu werden, weil ich fand es schwer, mich damit auseinanderzusetzen. Das Scheitern gehört zu eigentlich den Themen, über die man in unserer Gesellschaft nicht so gerne redet, zu den großen Tabus. Und deshalb habe ich das zum Thema gewählt heute Morgen. Also zunächst einmal auch von mir. Ich stelle mich gleich währenddessen vor, deshalb bin ich jetzt einfach mal so mitten rein eingestiegen, dass ihr so ein bisschen erfahrt, wer steht da überhaupt, wer spricht denn da zu mir und sagt er überhaupt erstmal guten Morgen, kann ich also gerne nochmal machen, auch von mir. Ich sage dann einfach noch ein bisschen, was ich mache und wo ich herkomme. Ich würde euch jetzt einladen, dass wir miteinander mal über dieses Thema nachdenken, was es heißt zu scheitern und wie man damit umgehen kann und was man daraus machen kann. Ich würde euch gerne mitnehmen und hoffe, dass das gelingt. Ich habe mich erstmal mit dem Begriff beschäftigt und geguckt, wo kommt denn das Wort überhaupt her? Also Scheitern, sagt man, das kommt wohl aus dem mittelhochdeutschen Skit und das heißt etwas trennen, etwas scheiden. Und daher kommt ja der Begriff Holzscheit. Ja? Oder der, nicht so ein schönes Bild, vielleicht der Scheiterhaufen, wo viele Holzscheite aufeinander gestapelt wird. Also, das entsteht, wenn man ein Holz spaltet durch eine Axt, dann hat man so einen Scheit. Und daher kommt das Wort Scheitern. Und da merkt ihr schon, wenn du scheiterst, da geht immer was Zerbruch, kaputt. Da wird etwas gespalten, da wird etwas zerrissen. Und nicht immer ist man alleine dafür verantwortlich, wenn du scheiterst. Hier ist es ja auch so, da ist ja die Axt, die den Job macht. Ja? Das ist immer, wenn du scheiterst, ist es meist eine Kombination aus Dingen, die du dir nicht ausgesucht hast und die eigene Scheiße, die du gebaut hast. Niemand hat sich ausgesucht, in welches Elternhaus du hineingeboren wirst. Und wenn du einen Vater hast, der säuft und prügelt, und das hast du dir nicht ausgesucht. Später, was du gemacht hast, wie dein Lebenslauf aussieht, das hast du dir dann selber gewählt. Das heißt, wenn du scheiterst, das ist immer so was aus beiden. Manchmal sind es andere Umstände, äußere Umstände und eigene Fehler. die dazukommen. Scheitern jedenfalls, ich denke, ich hoffe, dass das soweit vom Begriff her klar ist, etwas geht, du fährst etwas völlig vor die Wand und es hat nicht funktioniert. Und das tut immer richtig, richtig weh. Wenn du scheiterst, tut das richtig weh. Na, vielleicht erst das noch, weil hinter der, wenn man das so einfach sprachlich beschreibt, hier mit so einem Stück Holz, wir sind ja eben kein Stück Holz. Du bist kein Stück Holz. Sondern wenn äußerlich was zerbricht, was du dir anders gedacht hast, dann zerbricht auch immer etwas in uns. In unserem Herzen. Es zerbrechen Träume, es zerbrechen Visionen. Manchmal zerbricht der Glaube. Der Traum, den du hattest in deinem Leben. Das Vertrauen zerbricht. Manchmal wirst du zynisch, bitter, hart. Es zerbricht immer etwas in uns, wenn wir scheitern. Und ich vermute, dass die meisten von euch eben das kennen. In irgendeinem Bereich deines Lebens. Das kennen, was das bedeutet, zu scheitern und einen Traum, eine Vision vor die Wand zu fahren. Ich habe einfach ein paar Beispiele mal mitgebracht, dass ihr merkt, das ist jetzt kein abstraktes, theoretisches Thema, wovon wir reden. Also scheitern in der Ehe oder überhaupt in einer Beziehung. Und wenn du so eine Beziehung eingehst, dann sagst du, wir wollen zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet und nicht bis der Rechtsanwalt uns scheidet. Das ist der Plan. So hat man das vor. Und dann hast du einen Traum von Ehe und Familie und du möchtest Kinder haben. Keine Ahnung, vielleicht ein kleines Häuschen. Und du stellst dir das vor, wie dein Leben abläuft. Und dann auf einmal fährst du das vor die Wand und scheiterst in der Beziehung. Durch Dinge, die von außen kamen, vielleicht auch durch eigene Fehler eben. Und man schreit sich nur noch an. Manch einer holt sich Hilfe und schaut, ob man sich Hilfe holen kann und stellt fest, es ist vielleicht schon zu spät. Hat sich schon so lange verletzt und sich so wehgetan und es geht auseinander und es zerreißt. Und wenn so eine Beziehung zerreißt, dann zerreißt auch immer so ein Traum und eine Vision davon, von dem, was du dir eigentlich gedacht hattest. Und das tut wirklich sehr, sehr weh. Also Scheitern in den Beziehungen, kennen doch einige von uns. Geplant war es anders, als es dann wirklich gekommen ist. Es gibt Scheitern im Beruf. Ich kenne Leute, die haben sich so ins Zeug gelegt für die eigene Firma und Überstunden und gemacht und getan. Und wenn der Chef gerufen hat, dann bist du da. Und du hoffst natürlich, dass dir das gedankt wird. Du hoffst, dass du das zurückbekommst. Ja? Und nachher, vielleicht nach 15 Jahren in deinem Betrieb, stellst du fest, Pustekuchen, ich kriege hier überhaupt nichts gedankt. Vielleicht kommt eine Krankheit, du wirst irgendwie chronisch krank, du musst dich öfter mal krank melden, Krankheitszeiten kommen an und du merkst, hey, jetzt werde ich hier aufs Abstellgleis gestellt. Ja? Jetzt bringe ich die Leistung nicht mehr und dann braucht man mich nicht mehr. Und du scheiterst mit diesem Projekt aufzusteigen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Du bist gescheitert. Das betrifft viele. Ich kenne auch Top-Manager, denen das so gegangen ist. Als ich noch im Rhein-Main-Gebiet meiner Familie gewohnt habe. Da legst du dich rein, leitest Projekte und denkst, du bist unersetzbar. Dann, das ist ja in dem Business dann öfter, dann wird die Firma übernommen von irgendeinem anderen Konsortium aufgekauft. Die haben ganz andere Pläne, Sitz in der Schweiz oder in den USA, die haben ganz andere Pläne und dein ganzer Laden wird dicht gemacht. Und dann stehen auch solche Leute da und sind arbeitslos. Scheitern im Beruf. Und auch da kann so eine Vision, so ein Traum kaputt gehen. Überhaupt scheitern vielleicht mit einem Plan, mit einer Vision, die du hattest. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der, das ist so ein, also aus Amerika, das ist so ein sehr extrovertierter, missionarischer Typ und man nennt das so ein Gemeindegründer. Und er kennt das überall, wo der hingeht, da gründet der Netzwerke und macht Kontakte, knüpft er und gründet Gemeinde, gründet Kirchen. Und mit dem habe ich mich unterhalten, der hatte so eine Vision, in Frankfurt so eine Kirche aufzubauen für so Top-Manager. Und er sagte mir, das Projekt ist gescheitert, hat nicht hingehauen. Weil, so seine Erfahrung, die arbeiten so roundabout die 12 Stunden am Tag und ja, die haben keinen Bock, sich mit irgendwelchen geistlichen Fragen groß auseinanderzusetzen. Oder, last but not least, das Scheitern im Glauben, in der Nachfolge. Wie oft, ich weiß nicht, kennst, ob dir das auch kennt, du machst Gott Versprechungen und sagst ihm, hey, ich werde mich ändern und das werde ich erreichen und das werde ich machen. Und du scheiterst sehr kläglich daran. Hast Pläne, keine Ahnung, kommst von irgendeinem Seminar und sagst dich, ab jetzt werde ich jeden Tag morgens um 5 aufstehen und eine Stunde Stille haben und so. Und du versuchst das und die Stille endet damit, dass du einfach eingeschlafen bist. Ja. Auch nicht so schlecht, das heißt, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Aber geplant war das eigentlich anders. Und du bist gescheitert. Ja, einfach nur ein paar Beispiele davon, wo bei uns Dinge zerbrechen und kaputt gehen und es nicht mehr klappt. Und das, was tut da eigentlich so weh? Was macht das Scheitern so schmerzhaft? Ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die da zusammenkommen. Das eine ist, dass du deine Machtlosigkeit erlebst, wenn du scheiterst. Ich behaupte ja immer noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich behaupte immer noch, dass insgeheim jeder von uns meint, wir hätten unser Leben im Griff. Also wir machen, das ist ja auch okay, dass man Pläne macht und das alles, ja. Aber wir denken, das kommt alles so, ja. Wir sind Herr unseres Lebens und wir hätten das im Griff. Und auf einmal passieren Dinge und du bist machtlos. Wenn deine Frau sagt, das alles erlebt, deine Frau sagt von heute auf morgen, ich habe einen anderen, ich ziehe aus. Dann stehst du da und bist machtlos. Da machst du gar nichts mehr. Du kannst jemanden nicht anbrüllen. Du liebst mich jetzt, du liebst mich jetzt. Es funktioniert nicht. Und du bist einfach machtlos und es funktioniert nicht. Und das tut weh, zu merken, ich kann nichts machen. Genauso bei Krankheit vielleicht, bei manchen Sachen. Dinge, die auf uns zukommen, wo wir sagen, ich habe die Kontrolle nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle. Vielleicht eine, die ich nie gehabt habe. Und das tut weh. Dass so viel zerbricht von Idealen, von Werten und Träumen. Also wenn du so schwere Dinge in der Familie erlebt hast, ich finde das richtig übel, weil man glaubt ja eigentlich, die Familie, das müsste doch der Ort sein, wo man geborgen ist, oder? Die Familie müsste doch der Ort sein, wo sich zu Hause fühlen, angenommen sein, dazu zu gehören. Das ist unser Traum, das ist unsere Vision. Aber wenn das zerbricht in der Familie, dann geht sehr viel innerlich kaputt an Werten, an Idealen. Und im geistlichen Bereich, du hast irgendwas geleitet in der Gemeinde und das ist hast vor die Wand gefahren, ist nicht gut gelaufen und du hast aber geglaubt, Mensch, das müsste doch da möglich sein und es zerbricht auch da immer noch was. Das nächste ist das Gefühl des Versagens, wenn du gescheitert bist und du denkst, ich hätte noch mehr tun müssen und hätte ich nicht noch und sollte ich nicht noch und so und du denkst, Mensch, du trägst das selber dann. Ich habe jetzt auch zum zweiten Mal erlebt, wie auch so eine Begleitung von Menschen oder die Beratung oder die Hilfe scheitern kann. Nämlich dann, wenn der Betreffende doch den Weg wählt, sich selbst zu töten, sich selbst umzubringen. Und da bleibt so viel zurück, weil du immer dir sagen kannst, ey, ich hätte noch mehr machen müssen. Hätte ich noch mehr tun können. bin ich nicht mit Schuld daran, dass das so gekommen ist und ich bin gescheitert in meiner Aufgabe, den Betreffenden ins Leben zu führen, in die Freiheit zu führen. Und ich bin daran gescheitert. Du schämst dich dafür. Einsamkeit ist oft sowas. Und auch eine Glaubenskrise, dass du dir sagst, hey, ich dachte, ich mache das in Gottes Auftrag und wenn er doch bei mir ist, warum gehen so viele Dinge, dann warum fahre ich das vor die Wand? Warum geht es kaputt? Und für Menschen, die sich an Gott binden, kommt auch das damit rein, dass du Ängste hast, Probleme hast und dass du Gott nicht mehr verstehst, warum das so passieren musste. Also, wenn ihr das einfach mal alles zusammennehmt, sind das so die Gründe, warum das so wehtut, wenn du gescheitert bist. Das ist vermutlich der Grund dafür, kommt es jetzt wirklich? Das ist vermutlich der Grund dafür, dass man vor dem eigenen Scheitern viele Leute weglaufen und es nicht wahrhaben wollen. Ja? Also wenn du was richtig vor die Wand gefahren hast, viele wollen es nicht wahrhaben, das sind so die klassischen, klassischen Merkmale, wie man das macht. Also das heißt verleugnen. Ich gescheitert? Quatsch, bin ich doch gar nicht. Ja? Ist eine kleine Krise, das dauert jetzt ein paar Tage und dann kriege ich das schon wieder hin. Meine Ehe ist doch nicht gescheitert. Also wird schon funktionieren. Ich verleugne das einfach. Oder die Probleme verdrängen. Das ist auch ja ein ganz dolles Modell. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Beziehung kaputt gegangen ist, ich stürze mich einfach in die nächste Beziehung. Ruckzuck. Weil dann brauche ich die alte gar nicht erst aufzuarbeiten. Da muss ich die Schmerzen nicht ertragen. Dann bin ich ja schon wieder in rosa Wolken. Dann muss ich mich mit nichts auseinandersetzen. Ich stürze mich einfach ganz schnell in die nächste Beziehung. Oder manch einer verdrängt durch Arbeit. Ich arbeite einfach 24/7. Dann muss ich über nichts nachdenken. Dann muss ich nichts an mich heranlassen. Oder eben der Nächste durch Drogen oder durch legale, illegale, durch Alkohol zum Beispiel. Ich kipp mich einfach zu. Ich verdränge das, ich mache das weg. Und dann muss ich mich nicht weiter mit den schmerzvollen Dingen auseinandersetzen. Ja, Relativierung habe ich noch, also das so diese Methode. Andere sind doch viel schlechter dran als ich und denen geht es doch viel schlimmer als mir und so. Und das sind so die Mittel, womit man dann versucht, davon zu laufen. Das Scheitern, vermutlich ist es in unserer Gesellschaft und in unseren Kreisen besonders schwer zuzulassen. Ist eigentlich sowas, wo man nicht drüber spricht. Also ein Tabu, wie wir so sagen. Und ich finde, das ist verrückt, weil, wenn ihr mal überlegt, jeder von uns lernt doch nach der Devise Trial and Error. Dinge versuchen und dabei hinfallen. Wenn ihr Kinder habt, überlegt, als die klein waren und das Laufen gelernt haben. Erst krabbeln die dann auf allen Vieren und dann stehen die auf und machen die ersten Schritte. Und das funktioniert einfach, indem man mit seinem Windelpo da durch die Gegend eiert und nach ein paar Schritten hinfällt. Und das ist aber normal und keiner ist irgendwie, das ist einfach so. Und so geht es weiter. Wir lernen so Trial and Error beim Fahrradfahren. Ja, leider manchmal genauso. Ja, ein-, zweimal legt es dich vielleicht hin und beim dritten Mal hast du es raus und du kannst Fahrrad fahren. Jeder lernt so. Aber dann, auf einmal, dann kommst du in die Schule und dann merkst du, Mensch, hoppla, das ist ja jetzt hier gar nicht mehr so angesagt. Ja, also Fehler machen ist dann jetzt hier nicht mehr so cool. Weil dann kriegst du eine 5 irgendwie ausgehändigt und nur das Votum ungenügend und das fühlt sich schlecht an und dann gehst du damit nach Hause und dann fühlt sich das nochmal schlecht an, weil da kriegst du auch Probleme. Das, was also am Anfang normal war, dass Scheitern erlaubt ist oder Hinfallen erlaubt ist, das ist dann in der Schule nicht mehr vorgesehen. Es gibt einen Pädagogen, Reformpädagogen, Otto Herz, der hat gesagt, die Aufgabe der Schule müsste es eigentlich sein, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Aber das ist das, was Schule macht. Die sagt dir, das war scheiße. So. Und du genügst nicht. Und davon sind wir geprägt. Wir sind eine durch und durch leistungsorientierte Gesellschaft, in der du funktionieren musst und in der es gilt, erfolgreich zu sein. Und Fehler oder gar Scheitern ist da nicht vorgesehen. Das denke ich mir nicht aus. Es gibt Forschungen, Untersuchungen, die sagen, das ist in Deutschland besonders schlimm, ihr Lieben, dass da Fehler nicht vorgesehen sind. Und zwar auch in der, man sagt so, in der Unternehmenskultur. Also in Unternehmen, in Behörden, in Firmen. Es gibt so einen Forscher, einen Wirtschaftspsychologe und einen Fehlerforscher, so heißt er. Und der untersucht das schon seit 20 Jahren, wie die verschiedenen Länder und Kulturen mit dem Scheitern und mit Fehlern umgehen. Der hat, Michael Frese heißt er, wen das interessiert. Der hat 61 Länder verglichen. 61 Länder verglichen, wie die Leute dort mit Fehlern umgehen und mit dem Scheitern. Und Deutschland ist auf Platz Nummer 60 gelandet. Schlechter war nur noch Singapur. Und das ist ein Land, wo du noch mit dem Stock geprügelt wirst, wenn du was falsch gemacht hast. Ja? Die Engländer, die kennen den Begriff to fail forward, vorwärts scheitern. Und sowas kennen wir gar nicht. Was Vergleichbares haben wir aber gar nicht. Andere Länder ticken da ein bisschen anders. Viele von euch kennen vermutlich PayPal, dieses Zahlsystem fürs Internet. Ja? Also, dass du mit heute gang und gäbe, dass du was mit PayPal bezahlen kannst, wenn du im Internet was gekauft hast. Der Gründer dieses weltweiten Unternehmens, der sagt selbst, das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, das ist mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert. Das dritte Unternehmen ist auch anständig gescheitert. Aber das war irgendwie okay. Ich habe mich rasch erholt. Das vierte Unternehmen überlebte bereits. Und Nummer fünf war dann dieses PayPal, die Firma. Eine weltweit agierende, sehr, sehr große Firma. Und das wäre bei uns unmöglich, weil das Scheitern gilt nicht als ein Kapital, sondern als etwas, was nicht passieren darf, was auf gar keinen Fall passieren darf. Deshalb kann ich zum Beispiel bei meinem Lebenslauf, wenn man sich jetzt bewirbt, ihr kennt das, ich muss da immer so schön einen Lebenslauf schreiben, ne? Dann kann ich das natürlich so machen, da schreibe ich hin, Ausbildung als Pastor, dann eine Ausbildung zum Medienkaufmann habe ich gemacht, dann da gearbeitet und da gearbeitet. Dann kann ich das so darstellen, dass dann vielleicht jemand in der Personalabteilung sagt, Junge, der hat aber schon viel gemacht. Das ist aber cool, dass ich in Wirklichkeit auf die Schnauze gefallen bin und da gescheitert und dort und da nicht mehr weiter konnte. Vielleicht, wenn sich jemand auskennt, liest er zwischen den Zeilen und fragt nach. Aber das stellt man sich dann auf einmal vielleicht so dar, damit die Leute bloß nicht merken, du bist hingefallen, denn das darf nicht sein. Das sind so die äußeren Barrieren. Und dann gibt es aber auch noch so innere, die das nicht erlauben, dass man hinfällt. Das ist, wenn du so ein perfektionistisches Bild von dir selbst hast. So ein überzogenes Ideal. Und wenn du gelernt hast, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich kenne jemanden, der hat gesagt, ich habe zu Hause eigentlich immer die Sätze gehört, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts. Und der sich abgerackert hat, schon als Kind, alles perfekt zu machen, in der Hoffnung, da kriege ich Liebe dafür, kriege ich Annahme dafür. Und dann sagt er, ich habe es einmal in meinem Leben geschafft, da habe ich eine Eins mit nach Hause gebracht. Und das Einzige, was mein Vater gesagt hat, war, wie viel Einsen gab es noch? Wie war der Notenschnitt? Ja. Weil er mir zeigen wollte, das kann ja dann nicht so schwer gewesen sein, wenn so ein Versager wie du hier eine Eins mit nach Hause bringt. Und wenn du das kennst von früh auf, dann gehst du durchs Leben und du sagst dir, ich muss perfekt sein, ich muss alles super machen. Nur dann mögen mich die Leute, nur dann werde ich angenommen. Und das gibt's natürlich auch im frommen Bereich und in christlichen Kreisen. Und das ist schlimm, wenn du so auch mit so einem Glauben durchs Leben gehst und dir sagst, ich muss perfekt sein für meinen Gott, damit der mich liebt. Das Evangelium sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen und nicht für die Gesunden. Ja. Aber das ja, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also ein bisschen was zu meiner Geschichte, warum ich überhaupt das Thema da sage. Wer jetzt gestern dabei war, da habe ich halt schon ein bisschen was davon erzählt. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Pastor in einer freien evangelischen Gemeinde. Da habe ich 15 Jahre lang gearbeitet in dem Bereich. Bei mir ist es so, ich habe seit meiner Kindheit eine Zwangsstörung, eine psychische Erkrankung. Und das heißt, dass du zum einen so eine Hölle im Kopf hast, völlig irrationale, abgedrehte Gedanken und Ängste, Zwangshandlungen, die dazu kamen und die das Leben recht, recht schwer machen. Zudem soziale Ängste, Angst, auf Menschen zuzugehen. Du sagst ja, ich stehe ja hier vorne. Ja, hier stehen vor euch ist okay, aber so im Nahkampf sozusagen und ach hallo und wie geht's und so, und das war für mich immer unheimlich schwierig. Aus dieser Angst heraus abgelehnt zu werden und hoffentlich mache ich hier alles richtig. Ich habe dann während des Studiums habe ich so ein Gemeindepraktikum gemacht, 6 Monate. Da bin ich nach Frankfurt gekommen, Frankfurt am Main, in so eine FEG, da waren 300 Mitglieder. Man hat mich da ins kalte Wasser geschmissen. Für mich war das echt die Katastrophe. Ich habe mich dann aufs Klo eingeschlossen und habe mir da ein Tässchen geheult. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey, du kannst natürlich hier nicht ewig auf dem Klo hocken bleiben. Das funktioniert nicht. Irgendwann musst du raus. Also musste ich wieder raus und unter Leute. Und dann anfangs so ängstlich und unbeholfen. Und dann fragst du da jemand, ach, Sie sind heute zum ersten Mal hier? Und er sagt, ich bin schon seit 20 Jahren hier in der Gemeinde oder sowas. Da habe ich gelernt, du musst immer andersrum fragen. Ja, dann kann man nicht ins Fettnäpfchen treten. Jedenfalls soziale Ängste. Und mein Mittel, um auch meinen Kopf abzuschalten, um nicht mehr denken zu müssen, ist Rockmusik, lauter als alles in meinem Kopf. Ich kann heute noch mit Heavy Metal im Ohr einfach super einschlafen, wenn ich nicht einschlafen kann. Und Alkohol. Medikamente, dann noch ein bisschen, ein paar andere Sachen, aber im Wesentlichen der Alkohol. Und das habe ich lange Zeit so machen können, dass das, so habe ich mir zumindest eingebildet, nicht groß aufgefallen ist. Also es gibt ja verschiedene Leute, die einen, die von Anfang an so komasaufmäßig drauf sind und die anderen, die das in bestimmten Pegel erstmal halten. Und das habe ich auch hinbekommen. Das ging eine Weile gut, ich habe eine Weile in dem Sinne funktioniert. Ich bin aber immer auch depressiver geworden. Vor allem mit diesem Weg, allen Menschen alles recht zu machen. Das ist die Hölle, ja. Das ist ein ganz übles Konzept. Und du selbst wirst dann zu jemand, der sich ständig anpasst, wie so ein Chamäleon, überall die Farbe wechselst. Und du erlaubst allen Menschen, dass sie dir auf die Füße treten und du sagst nicht Aua. Du wehrst dich nicht. Und du wirst voller Wut und voller Hass innerlich. Als fromme Menschen haben wir natürlich gelernt, da eine Decke drüber zu machen, weil das tut man ja nicht und das darf man ja alles nicht. Aber innerlich, ja, unter der Oberfläche, da bist du voller Wut, voller Hass und staust es an. Und ich gab bei mir so Anzeichen, wo ich so ein bisschen ausgetickt bin, wo ich gemerkt habe, hoppla, was ist denn da eigentlich los? mit mir. Und dann kam ich in so eine kirchliche Gemeindesituation, die haben sich dermaßen gefetzt, da ging es drunter und drüber und ich kam da jetzt rein und dann habe ich denen zugehört, die haben mich dann vor den anderen gewarnt, dann habe ich denen zugehört, die haben mich wiederum vor denen gewarnt und so. Und Herr Halfmann, da dürfen Sie nicht hin, das ist schlimm und so. Und dann habe ich mich mitten schön da reinbegeben, habe versucht, das alles zu jonglieren, zu modellieren. Ich wollte ja auch jeden verstehen und es allen recht machen. Immer der gute Pastor sein, der zuhört und alles. Und dann ging das so in die Hose und auf einmal war ich mittendrin in dem Struggle und dann habe ich den Stunk gekriegt. Ja. Und du machst ja auch eigene Fehler. Natürlich habe ich eigene Fehler gemacht. Ich war auch völlig überfordert mit der Situation. Und dann wurde das immer schlimmer. Ich hatte dann einfach so Phasen gehabt. Ich weiß noch, da bei uns im Büro stand so ein kleines Sofa, war eigentlich für Gespräche gedacht. Da habe ich mich draufgelegt, die Knie angezogen und habe gehofft und gebetet, also Türen zu, Fenster zu, Depression einfach, dass niemand anruft, dass sich niemand meldet. Und das Trinken ist immer schlimmer geworden halt. Und dann, manch einer kennt das, dann fängst du dann an und schmuggelst die Sachen nach Hause. Und musste ich gucken, ich hatte das Arbeitszimmer in unserem Haus, in unserer Wohnung. Also musste ich immer schauen, wie ich den Alk ins Haus kriege und vor allem, wie ich die leeren Flaschen wieder rauskriege. Und also dieses ganze Programm, dann verkaufst du das an verschiedenen Stellen ein, in der Hoffnung, dass das nicht auffällt. Ne? Und neben dem Alkohol am besten immer noch irgendwas anderes mit aufs Band legen. Keine Ahnung, Pfund Butter oder irgendwas, ist ja ein ganz normaler Einkauf, hat ja nichts mit dem Trinken zu tun. Ne? Und solche Geschichten. Und das wurde auch manchmal sehr kurios. Ich kann mich erinnern an einen Tag, da musste ich morgens zur Arbeit, meine Frau war schon weg, die Kinder auch, habe die Tür zugezogen und habe gedacht, scheiße, ich habe meine leeren Flaschen im Hausflur stehen lassen. In einer Tasche, wo auch der Haustürschlüssel drin war. Und da war für mich klar, wenn meine Frau nach Hause kommt und sieht es, dann ist es vorbei. Weil ihr müsst euch vorstellen, es ist ja so, zur Sucht gehört immer die Lüge. Das ist nicht bös gemeint, das ist notwendig. Es ist notwendig, sich selbst zu belügen und andere zu belügen, sonst könnt ihr ja nicht weitermachen. Und wenn meine Frau mich gefragt hat, sag mal, hast du getrunken? Du riechst so komisch. Ne? Dann habe ich ihr tief in die Augen geguckt und gesagt, nein, wo denkst du hin? Niemals. Das gehört dazu, dass du die Menschen, also dass das Vertrauen kaputt geht zu den Menschen, die dich am meisten lieben und die du am meisten liebst. Das ist eine ganz zerstörerische Geschichte. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, scheiße, wie kriege ich jetzt das Zeug raus, da wieder aus dem Flur? Und ich glaube, ich war schon nicht mehr ganz nüchtern. Jedenfalls ist das so ein altes Zechenhaus gewesen, da im Ruhrpott, mit so einem spitzen Dach. Und dann bin ich zur Nachbarin, da wusste ich, die hat eine Leiter in der Garage. Habe ich die Leiter genommen, bin erstmal aufs Vordach geklettert. Vom Vordach bin ich dann bei uns aufs Dach geklettert, über die Dachziegel gekrabbelt, weil ganz oben ein Fenster auf Kippe aufstand. Da habe ich mich dann reingequetscht, Hose zerrissen, paar blaue Flecken. Aber ich konnte endlich wieder an die Flaschen ran, das Zeug entsorgen und dann zur Arbeit fahren. Ehrlich gesagt gucke ich jetzt mal hier auf die Uhr, weil da können wir so viel erzählen, was da alles scheitert oder kaputt geht. Natürlich das Vertrauen. Also ich bin noch mit meiner Frau zusammen, dass wir haben übelst geschlittert, aber wir sind noch zusammen, aber es geht so viel an Vertrauen kaputt, weil was kann sie mir noch glauben? Ja? Wo kann sie mir noch vertrauen? Und ich habe dann noch eine Phase gehabt, also eine Umschulung gemacht, bei der Umschulung auch gescheitert. Ich bin dann Verkäufer geworden. Ich sollte den Leuten Anzeigen verkaufen am Telefon. Ja? Ich bin also vom Regen in die Traufe gekommen. Menschen was andrehen, was sie nicht haben wollen, das ist ein Albtraum. Ja? Wenn du sowas machst, dann musst du schon so ein extrovertierter und wie geht es denn Typ sein. Ja? Und ich war genau das Gegenteil. Ich habe mir gesagt, wenn ich da anrufe, Herr Schmidt, wie geht's Ihnen denn heute? Ne? Dann habe ich mir schon gedacht, ich bin doch ein Lügner. Mir ist doch scheißegal, wie es dem geht. Ich will ja nur meine Anzeige verkaufen. Und dann habe ich angefangen, ich musste aber den du musst Umsatz machen, Umsatz, Umsatz, Umsatz machen. Dann habe ich angefangen, habe den Leuten Rabatt gegeben, damit die meine Anzeigen kaufen. Bis zu 60%. Habe die ganzen Preise vom Verlag kaputt gemacht. Gell? Und das ging so lange gut, bis mein Chef dahinter gekommen ist. Und der hat mich zur Rede gestellt, vor den anderen. Und ich stand da, mein Chef, 15 Jahre jünger, und stand da und habe geheult wie ein kleines Kind beim Schuldirektor. Ja. Und ich bin rückfällig geworden. Bin dann in der Psychiatrie gewesen. Und das war dann der Punkt für mich, wo gar nichts mehr ging. Wo ich völlig fertig war, wo ich mir auch gesagt habe, also besser ist, meinem Leben ein Ende zu setzen. Du wirst ja auch vollgepumpt mit Medikamenten. Und wenn man sich da ein bisschen was aufbewahrt, kannst du sagen, okay, ich sammle das Zeug und irgendwann Flasche Wodka, ein paar Pillen und dann ist Schluss. Ich kenne andere, die das so gemacht haben. Dass ich trotzdem hier stehen kann, hat für mich mit meinem Erleben zu tun. Ich habe da, als ich in der Psychiatrie gehockt bin, da war so eine Kapelle und ich bin dahin und ich habe geschrien zu Gott. Kennt ihr diese Geschichte mit dem blinden Bartimäus, wo es heißt, Jesus kommt vorbei und der schreit einfach nur, Herr, erbarme dich über mich. Ja? Und das habe ich gemacht. Ich bin in die Kapelle gegangen, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, wenn das dich gibt. Und ich hatte, anderes Thema, viele Probleme mit Gott. Gesagt, Herr, wenn es dich gibt, dann ist jetzt deine Chance, das zu zeigen, um mich hier rauszuholen, weil ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich bin absolut am Ende angekommen. Und dieser Hilfeschrei war für mich die Wende. Weil ich persönlich erlebt habe, dass da jemand ist, würde sagen, ein Gott ist, der mich hört und der mich rausgezogen hat aus dem Morast, aus dem Schlamm gezogen hat. Schritt für Schritt für Schritt. Ich kann das ja nicht alles erzählen, ich hab's eben aufgeschrieben und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um das zu zeigen, was da alles passiert ist. So, jetzt bin ich aber auf der Zielgeraden angekommen. Ich glaube, dass Scheitern, jedes Scheitern eine Chance ist, wirklich eine Chance ist. Wenn man lernt, wie damit umgehen und was man daraus macht, guck mal, wie viel Versuche hat er hier gehabt und die Dinger zerknüllt und es war alles nicht, bis am Ende dieses Kunstwerk dabei herausgekommen ist. Ja, vorher immer und da gescheitert, da gescheitert, da gescheitert, da und so weiter. Und am Ende ist das dabei rausgekommen. Und wenn du was lernen willst und mit deinem Scheitern umgehen, dann sind so ein paar Punkte wichtig. Das erste ist, dass du das wirklich akzeptierst und sagst, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Lauf nicht weg, dröhn dich nicht zu, flüchte nicht in die nächste Beziehung, sondern halte den Schmerz aus. Und es tut richtig, richtig weh. Ich hab Rotz und Wasser geheult. Es gehört sich ja angeblich nicht für einen Mann zu weinen, oder? Also als mir das klar wurde, was alles passiert ist, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich gemerkt habe, ey, es ist so viel Mist passiert, es ist so viel kaputt gegangen. Und dann besprich das mit jemandem und sprich dich aus und sag das alles. Oder schreib es auf, das ist auch eine große Hilfe oft, aufzuschreiben. Dann was machst du mit den Bereichen, wo du merkst, ich bin auch schuldig geworden. Ich bin wirklich schuldig geworden. Versteht, ich habe mich oft als Opfer gesehen, ja, am Anfang immer. Ich war ja das Opfer meiner Kindheit, ich war das Opfer meiner Erziehung, ich war das Opfer meiner Krankheit, ich bin immer nur das arme Opfer. Aber das stimmt nicht, ich bin auch Täter und du bist auch Täter. Wir haben selber Mist gebaut. Und wenn ich getrunken habe oder ich war besoffen und habe meinen Sohn hinten aufs Motorrad gesetzt, 7, 8 Jahre alt, dann war das meine Entscheidung. Das hat nicht der liebe Gott entschieden oder meine Eltern oder die Gesellschaft, das habe ich gemacht. Und wenn ich völlig bekifft gewesen bin und das Auto voller Leute und fahre in den Gegenverkehr rein, dann war das meine Entscheidung. Das hat nicht irgendwer für mich entschieden, das war ich. Will sagen, es gibt falsche Schuldgefühl. Es gibt eingeredete Schuld und die Kirche ist eh dafür bekannt, dass man immer so moralisch an den Leuten rumfrickelt und mit dem Zeigefinger droht und du bist schlecht und bist böse und das vergisst das alles. Aber es gibt es wirklich. Es gibt Schuld in meinem Leben. Ich habe Menschen geschadet. Wohin gehe ich denn damit? Was mache ich denn damit? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen Platz gibt, wo ich hingehen kann, weil Jesus Christus meine Schuld getragen hat, auf sich geladen. Und das ist real, das ist wirklich real. Ich habe gebeichtet, also nicht in so einem Beichtstuhl, ja, war jetzt nicht so ein Kasten oder was, bin zu jemandem hin, ich habe das alles ausgesprochen. Und ich habe mir Vergebung zusprechen lassen, damit wenn der, ja, mal locker formuliert, wenn der Satan, wenn der Teufel wiederkommt und erinnert mich an meine Vergangenheit, dann hat mir jemand gesagt, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Ja? Lass dich nicht fertig machen. Lass dich nicht fertig machen von deiner Schuld, sondern nimm das in Anspruch, Vergebung. Dass man dieses Ideal, ich muss perfekt sein, dass du das mal ablegst, auch im frommen Bereich. Herr, ich putze mich erst ganz fein raus, du wirst sehen, ich werde ein besserer Mensch und wenn ich ein besserer Mensch geworden bin, dann komme ich wieder zu dir. Wir sehen uns nächste Woche. Und das funktioniert nicht. Bitte überleg doch mal, wie war das bei Petrus, der gesagt hat, und wenn alle dich verleugnen, ich werde dich nie verleugnen, Herr, ich werde immer zu dir stehen. Und Jesus sagt, wenn du nur wüsstest, du armer Wicht, der Hahn wird einmal gekräht haben, da hast du schon dreimal gesagt, du kennst mich nicht. Und dann heißt es, als das passiert war, und Petrus, er ging hin und er weinte bitterlich. Steht da nur mit einem Satz. Das ist unser Thema hier, oder meins zumindest. Er weinte bitterlich, wenn du alles vor die Wand gefahren hast, auch deine ganzen frommen Vorsätze. Du musst nicht perfekt sein. Jesus ist gekommen für die Menschen, die hinfallen. Für die Schwachen, für die Armen, für die Ausgegrenzten. Für die ist er da. Er hat immer gesagt, die Kranken brauchen den Arzt, doch nicht die Gesunden. Nicht die, die meinen, in ihrem Leben sei alles in Ordnung und es sei alles perfekt. Für sie ist er gekommen. Du musst dich nicht herausputzen. Sei so, wie du bist. Lass dich so, wie du bist, umarmen. Und dann lass dich von Jesus an die Hand nehmen und dann sagt er, pass mal auf, jetzt gehen wir gemeinsam weiter und jetzt schauen wir mal, was ich aus deinem Leben machen werde. Denn ich habe einen Plan mit dir, sagt Gott. Das sagt er von jedem von euch hier. Ich habe einen Plan mit dir. Wenn du das vor die Wand gefahren hast, irgendetwas, ist auch noch so ein Punkt, dann das braucht Zeit. Man darf nicht erwarten, also ja, alles in 3 Wochen bist du ein neuer Mensch oder was, ja. Sondern das braucht Zeit und man lernt ein Leben lang dazu und nie so steil nach oben, sondern immer auch mit Rückschlägen. Mir war das auch wichtig bei dem, was ich geschrieben habe. Also mir haben jetzt viele zurückgemeldet, oh Herr Halfmann, man liest immer so fromme Bücher. Da sagt einer, vorher war mein Leben total schlecht und das war das und dann kam Jesus und jetzt ist alles in Ordnung. Alles easy, alles prima. So schwarz-weiß. Und dann sagt er, das ist ja bei Ihnen gar nicht so. Ich sage, nee, ist auch nicht so. Aber was ist damit schließe ich einfach mal, ist in all den Anfechtungen und all dem Hinfallen vertraue ich darauf, dass ich mich einfach einhake bei einem Gott, der größer ist als alles, was mir begegnet. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Schweres, habt ihr Trübsal. Manche übersetzen, in der Welt habt ihr Angst. Ja? Also steht da eigentlich nicht Schlipsis, Anfechtung, Schweres, Trübsal, Enge. In der Welt setzt man dir zu, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und da möchte ich mich dran hängen. Da möchte ich. Und wenn mir manchmal wieder die Angst so zusetzt, dann kriege ich keine Luft mehr, ja, kann ich nicht mehr atmen, dann habe ich keine Durchblutung mehr, habe ich nur weiße Finger und weiße Füße und laufe wie so ein Zombie da durch die Gegend. Dann kann ich immer beten, Herr, erbarme dich. du bist da. Und dann hänge ich mich an einen Gott, der gesagt hat, weißt du was, ich bringe dich zum Ziel. Ich bringe dich zum Ziel. Du gehst Unwege, du fällst hin, du hast Fehler gemacht, aber ich habe einen Plan für dein Leben und nichts und niemand in der Welt kann Gott daran hindern, seinen Plan mit deinem Leben zu erreichen. Und das ist das Allergrößte, was es gibt. Es gibt nichts, was ihn daran hindern kann, dass er dich zum Ziel bringt, es sei denn, du willst es nicht. Und du sagst, bin selber mein Gott, brauch dich nicht. Das ist vielleicht der Vorteil meiner Biografie. Wenn man mal so richtig hingefallen ist, gehört man nicht mehr zu den Menschen, die sagen, ich habe mein Leben im Griff. Gott, ich brauche dich nicht. Das hat was mit Kapitulation, mit Loslassen, mit Machtlosigkeit zu tun. Und ich wünsche jedem, egal auf welche Weise, dass du das erlebst. Loslassen müssen. Du bist nicht Herr deines Lebens. Du weißt nicht, was morgen kommt, nächste Woche, nächstes Jahr. Aber es gibt einen Gott, der dich festhält, durch alles hindurch, jeden Mist hindurch und daran glaube ich persönlich auch, über den Tod hinaus. Das ist ja das schlimmste Scheitern, das steht uns allen noch bevor. Das schlimmste Scheitern steht uns allen noch bevor, nämlich der Tod. Und wir scheitern an der Unsterblichkeit. Das glaubt zwar jetzt noch keiner, aber so wird's kommen. Und Jesus Christus hat auch dieses Scheitern überwunden, den Tod überwunden. Und da hänge ich mich dran und daran glaube ich und ich möchte euch einladen, euch auf diese Spur zu begeben, ob da was dran ist an Jesus Christus, ob es den gibt, ob das hier so ein komischer frommer Verein ist. Oder ob da wirklich was dran ist an dem, was die Leute hier sagen und was sie singen und was sie verkündigen. Und die diesen Herrn schon kennen und mit ihm leben, möchte ich ebenso einladen. Wichtiger als, dass du festkrallst und festhältst, ist, dass du gehalten wirst. Und Jesus sagt, ich kenne meine Kinder, sie folgen mir und ich halte sie und nichts und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Darauf kannst du bauen. Nichts und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Amen.